Ist Michaela Schifrin noch von dieser Welt? Wie viele Medaillen holt Österreich bei der nordischen WM? Und was bleibt von der Biathlon-WM? Das und mehr gibt's in der 20. Episode der Dreiergondel. Gehen wir's an! Wenn ihr beim Intro jetzt die Stimme vom René vermisst habt, keine Sorge, er ist eh da, sitzt aber im Homeoffice. Daher einmal Servus Max da im Studio.
Servus Dani.
Und Servus René nach Niederösterreich.
Ja, danke, ins schönste Bundesland von ganz Österreich sozusagen.
Ich hoffe, du bist nicht böse, dass ich da heute deinen Platz einnimm, aber... du darfst trotzdem gleich einmal das Wort übernehmen.
Ja, zuerst einmal danke, Dani, für das grandiose Intro. Hat mir gut gefallen.
Ich lerne von den Besten.
Ach so? Wer ist denn das?
Lass ich jetzt offen.
Lasst uns zur Sache kommen, ihr beiden. Ja, danke, Dani. Dein Intro war schon ein Highlight, aber für ein Highlight hat auch Mika Schifrin am Wochenende gesorgt. Das war das Highlight der Wintersportwoche. Mika Schifrin hat ihren 100. Weltcup-Sieg gefeiert. Zum Einstieg mag ich euch fragen, wie habt ihr dieses Rennen beobachtet und wie sehr hat es euch aufgrund der Vorgeschichte vielleicht auch überrascht, dass sie schon jetzt ihren 100. Weltcup-Sieg feiern hat können?
Also ich muss sagen, mich hat es dann doch sehr überrascht, dass das am Sonntag passiert ist. Vor allem, wenn man die ganze Vorgeschichte mit bedenkt, mit ihrer Verletzung, gerade noch rechtzeitig vor der WM fit geworden, aber dann irgendwie auch doch nicht fit. Vor allem das Problem im Riesentorlauf, auf das sie ja selber offen angesprochen hat. Dann eh erst am Samstag nicht in den zweiten Durchgang geschafft beim Riesentorlauf und dann am Sonntag so abzuliefern, also ich ziehe meinen imaginären Hut, das war eine mentale Meisterleistung, würde ich sagen, und genau das macht Michaela Schifrin zu für mich größten Skifahrerin aller Zeiten.
Siehst du das auch so, Max? Ist sie die größte Skifahrerin aller Zeiten? Ich würde sagen, es ist ja schwer, das anders zu sehen, oder?
Ich glaube, da kann es keine zwei Meinungen geben. Also du hast es eh gesagt, Dani, das war eine mentale Meisterleistung und das ist auch das, was ich mir aufgeschrieben hatte in meinen Notizen dafür. Im Prinzip alles gesagt worden, Riesentorlauf, hat man gemerkt, dass da einfach dieses Trauma, nenne ich es einmal, da vorhanden ist von Killington, wo sie ja schon auf dem Weg zum 100. Weltcup-Sieg war. Und das dann im Slalom einen Tag später so umzusetzen, man muss auch bedenken, in Courchevel vor 3 Wochen, glaube ich, sind das jetzt circa, war sie noch über 2 Sekunden hinter Trinka Lucic. Jetzt hat sie Trinka Lucic um 6 Zehntel abgehangen. Michaela Schifrin ist eine Ausnahmeathletin, bei der ich aber nicht gedacht hätte, dass sie den 100er heuer noch schaffen wird.
Also ich muss sagen, ich hatte mir schon gedacht, dass ein heuer noch knackt, aber gerade es waren ja auch generell die ganzen Rahmenbedingungen an dem Wochenende nicht optimal. Vielleicht muss man schon auch erwähnen, ihr Verlobter Alexander Omotkilde ist ja auch am Samstag operiert worden, zum x-ten Mal jetzt nach seinem Sturz. Ich glaube schon auch, dass sie das sehr beschäftigt hat. Sie sagt ja immer wieder, es gibt Größeres oder mehr im Leben als Skifahren und das Wichtigste ist, die Gesundheit. Sie hat dann auch gesagt, sie freut sich schon wieder, dass sie ihren Verlobten normal umarmen kann. Das haben sie jetzt seit einem Jahr nicht geschafft. Also man merkt schon, wie sehr sie das Thema auch beschäftigt. Und auch gerade vor dem Background muss man sagen, noch mal umso beachtlicher, dass sie dann zuschlägt, wenn man denkt, okay, jetzt ist sie vielleicht wirklich ein bisschen, angreifbar will ich es nicht einmal sagen, aber dass sie halt nicht in der Topform ist oder nicht in so einer Form ist, wo man denkt, dass sie sein muss, um Rennen zu gewinnen. Und Max, du hast es angesprochen, das war jetzt kein knapper Sieg oder irgendwie Zufall oder Glück, sondern das war eindeutig. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen damit spekuliert, dass der 100er vielleicht in Ore passiert, wo die nächsten Technikrennen stattfinden. das ist ja generell ein besonderer Ort. Sie hat da den ersten Weltcup, sie gehabt, sie hat dort damals den Stanmark-Rekord eingestellt. Also das wäre auch irgendwie schon wieder so eine runde Geschichte gewesen. Aber ja, umso beeindruckender, was sie da am Sonntag abgeliefert hat.
Ja, absolut. Vor allem, was man nicht außer Acht lassen darf, jeder hat diesen Hunderter von ihr erwartet, aber irgendwie sie selbst halt nicht. Also ich fand es auch besonders schön, hier auf Instagram von der FIS dieses Video gesehen, was sie nach ihrem Sieg gezeigt haben in ihren Karriere-Highlights, wo sie schon in Tränen ausgebrochen ist und wirklich emotional wurde. Und da hat sie mir selber die Gänsehaut aufgestellt und genauso ein bisschen schon auf die Tränendrüse gedrückt, weil das einfach einerseits ein unfassbar schönes Video war, einfach auch ihre Emotionen zu sehen, wie viel ihr das letztendlich bedeutet nach dieser schweren Verletzung, die sie da dann doch hatte. Und auch von mir einfach der allergrößte Respekt für diese Leistung, die sie da gebracht hat.
Ich glaube auch, dass bei dieser Emotionalität der Druck mitgespielt hat, der jetzt ein bisschen von ihr abfällt. Eben wie du gesagt hast, Max, alle haben sich von ihr diesen 100er erwartet und schon so lange erwartet. Ja, sie war schon knapp dran, dann passiert ihr das am Weg zum 100er, dass sie stürzt, die schwere Verletzung, die lange Pause. Das ist dadurch ja nicht einfacher geworden. Jeder hat ja nur mehr darauf gewartet. Und Kilian Albrecht, der sie ja seit 15 Jahren begleitet hat, ist ja nach dem Rennen, ich glaube, es war beim ORF gesagt, sie ist jetzt selber froh, dass das vorbei ist und dass sie jetzt nicht mehr danach gefragt wird. Ich glaube schon, dass das bei dem Ganzen dann auch mitgespielt hat, dass sie diese Last jetzt einmal fallen hat lassen können.
Aber ich glaube, da geht es eher weniger um den Druck, der von ihr selber kommt, weil sie ja vor der Saison schon beim Atomic Media Day im Oktober, glaube ich, war das, mit ihr gesprochen und da hat sie gesagt, ihr persönlich ist dieser 100er gar nicht so wichtig, aber sie weiß, wie wichtig es A, ihrem Umfeld ist und B, wie wichtig das für den Skisport im Allgemeinen ist. Und wenn man Michaela Schifrin ein bisschen kennt, dann weiß man, dass sie ihr Umfeld oder andere nur ungern enttäuscht. Und ich glaube, in dem Fall war das jetzt auch ein bisschen so. Also man hat fast irgendwie das Gefühl gehabt, sie will den 100er mehr für ihr Umfeld, ihr Drumherum und die ganze Skibubble machen als für sie selber. Christian Höflehner, der Rennchef von Atomic, von ihrer Skifirma, hat mir mal erzählt, Michaela Schifrin ist so ein rücksichtsvoller Mensch allen gegenüber. Er hat, glaube ich, wortwörtlich da mal gesagt, im Sport musst du ein bisschen ein Killer und ein Egoist sein, um erfolgreich zu sein. Das ist Michaela Schifrin aber eigentlich gar nicht. Also er hat gemeint, untypisch, dass so eine Person oder so ein Charakter überhaupt so erfolgreich in dem Sport sein kann. Er hat gemeint, Schifrin ist besorgt um jeden, wenn sie einmal nicht gewinnt oder wenn ein Rennen nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt, dann macht sie sich die meisten Sorgen um einen Servicemann, die Trainer, die Physios, dass sie die enttäuscht hat. Und ich glaube, jetzt war sie auch froh, dass sie den 100er auch für die alle geschafft hat.
Ja, wie du sagst, Dani, und ich glaube, was in dem Zusammenhang, was ich auch erwähnen möchte, Mika Schifrin ist wirklich ein Mensch, der dann auch über den Tellerrand des Skisports hinausschaut oder über den Tellerrand des Ski-Weltcups hinausschaut, weil sie hat unmittelbar nach dem Sieg, das hat man vielleicht jetzt gar nicht so mitbekommen, aber das ist vor allem international durch die Medien gegangen. Sie hat ja im Rahmen dieses 100. Sieges, oder sie arbeitete mit der Initiative Share Winter zusammen, wo sie versucht, Kinder oder Jugendliche, die keinen Zugang haben zum Schneesport, ihnen den Zugang zu ermöglichen. Da versucht sie im Rahmen der Jagd nach diesem 100er, 100.000 Dollar für diese Kinder und Jugendlichen zu sammeln. Und dass er sich dann direkt danach hinstellt und genau über diese Initiative spricht. Und ich zitiere, sie hat gesagt, das ist viel größer, als wie wenn ich 100 Rennen gewinne. Das macht diesen 100. Sieg erst zu einem der bedeutendsten für mich. Sagt auch sehr viel über die Person Mika Schifrin aus.
Definitiv. Also gut, dass du das jetzt ansprichst. Das ist Also was Michaela Schifrin abseits der Piste leistet für den Sport und auch generell, sie äußert sich ja auch oft zu politischen Themen, einer der wenigen Sportlerinnen, die das machen, die sich das trauen, ist wirklich nicht zu unterschätzen, was sie da leistet. Gleichzeitig hat sie den Sport auf ein komplett neues Level gehoben. Also meiner Meinung nach sollte man Michaela Schifrin irgendwo ein Denkmal setzen, weil das ist wirklich unglaublich, was diese Frau leistet. Und das sieht man auch an den Reaktionen, wenn man da so hört oder liest, was Marcel Hirscher oder Annemarie Moser-Pröll über Michaela Schifrin sagen. Dann, ja, ich glaube, das sagt dann eh schon wieder alles, was für einen Stellenwert Michaela Schifrin hat, was für Persönlichkeit sie ist und wie wichtig einfach sie für diesen Sport ist, dem sie hoffentlich noch lange erhalten bleibt.
Gutes Stichwort, Dani, dem Sport hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Was glaubt ihr, wie lange sehen wir Mika Schifrin noch als aktive Skisportlerin? Und je nachdem, natürlich, wie lange wir sie noch sehen, was kann sie jetzt noch alles erreichen? Ja, es geistert schon, jetzt ist der 100er gerade geschafft, aber wie es in unserer Zeit so gern ist, geistert ja schon die Zahl 150 herum.
Den 150er, glaube ich, sehen wir von Mika Schifrin nicht mehr. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, sie hat das auch in letzter Zeit immer wieder betont. Sie hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo sich die Prioritäten verschieben, weg vom Skifahren hin zu Familie. Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt eher bald einmal kommen wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie zum Beispiel noch 5 Jahre fahren wird. Nächstes Jahr, die Olympischen Spiele sind sicher noch ein großes Ziel. Aber ob sie die übernächsten Olympischen Spiele noch dabei sein wird, traue ich mich jetzt nicht zu sagen.
Ich glaube auch nicht, dass man sie. Ich glaube auch nicht, dass man sie 2030 noch sehen werden. Also mein Gefühl deckt sich ungefähr mit dir, Dani. Ich glaube, nach Olympia nächstes Jahr könnte es vorbei sein. Für mich hängt auch viel vom Comeback von Alex Kilde ab, wie es dem dabei ergehen wird. Wenn der noch länger fahren sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass sie noch weitermachen wird. Wenn er aber merkt, na, es geht nicht und er hört auf, dann glaube ich, wird es bei Mika Schifrin nicht lange dauern, bis sie auch aufhören wird und dann eben die Familienplanung, eventuelle Familienplanung zur Priorität wird bei den beiden.
Genau, das wäre auch mein Punkt gewesen, den ich ins Treffen führen würde. Es wird wirklich auch von Alex Kilde abhängen, ist auch meine Meinung. Und ja, Mika Schifrin ist jetzt 29, es war ja bei Anna Veit zu einem ähnlichen Zeitpunkt, dass dann die Familienplanung relevant geworden ist und sie hat alles erreicht. Also ich glaube, sie könnte wirklich besten Gewissens ihre Karriere beenden und wird auch danach ein wichtiger Faktor bleiben im Skiweltcup. Allein schon diese 100 Siege, das ist eine Marke, eine ikonische Marke, die Generationen überdauern wird und allein schon von dem her wird sie weiterhin wichtig bleiben.
Ist das ein Rekord für die Ewigkeit? Wird es irgendjemanden geben, der diese 100 plus, ein paar werden schon noch dazukommen, Siege knacken wird können?
Ich würde schon sagen, dass ein 100er wird sicher irgendwann einmal erreicht werden in naher Zukunft, kann ich es mir aber nicht vorstellen. Sag mal, der Nächste oder die Nächste, die da aktuell hinkommen könnte, wäre für mich tatsächlich Marco Odermatt. Je nachdem, wie lange er halt fahren wird, aber der hat jetzt auch 50 Weltcup-Siege gefeiert.
Wie lange er gesund bleibt, hoffentlich lang, aber das muss man dann halt auch immer irgendwie mitbedenken. Ich meine, das ist wahrscheinlich bei Mika Schifrin auch ein Thema. Sie wird wahrscheinlich auch ihre Karriere möglichst gesund beenden wollen.
Ja, Marco Odermatt darf man nicht vergessen, kommt ja im Vergleich zu Mika Schifrin aus der Speed-Ecke. Mika Schifrin kommt aus der Technik-Ecke. Von daher ist die Gefahr schon mal größer, dass der irgendwann vielleicht körperlich, dass es nicht mehr geht.
Naja gut, Michaela Schifrin kommt aus der Technik-Ecke, aber man hat gesehen, was letztes Jahr in Cortina passiert ist. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht auch Speedrennen fährt. Und ich glaube auch, dass sie da schon nochmal hin möchte jetzt, dass sie zumindest wieder im Super-G mit dabei ist. Aber natürlich ist da das Risiko ein bisschen größer. Ja.
Ja. Ich glaube, wenn man über Potenziale redet, dann könnte eventuell ein Lara Kulturi vielleicht, ich sage mal, in Richtung 50 Weltcup-Siege mag irgendwann einmal kommen. Ansonsten fehlt mir aktuell ein bisschen die Fantasie, wer da überhaupt in diese Region kommen könnte von den aktuellen Athleten und Athletinnen, die wir im Weltcup haben.
Ja, vor allem musst du quasi in zumindest einer Disziplin alles zerstören, ja. So wie es Schifrin lange im Slalom gemacht hat. Oder halt drei Disziplinen wirklich auf hohem Niveau fahren, dass du da annähernd in einem Bereich kommst, der dreistellig ist.
Ja, Marco oder Matt?
Ja.
Gut, ihr beiden. Ich würde sagen, machen wir unter Mika Schifrin einmal einen Strich, keinen Schlussstrich, weil ich hoffe, wir sehen sie oft. Aber für heute, wir geben in eine kurze Werbepause und dann sind wir gleich wieder da. Wir reden über die Nordischen und wir reden über die am Wochenende zu Ende gegangene Biathlon-WM.
Unsere Helden heißen Ivo Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün.
Check.
Und Messi spricht Georgisch. Answer Konferenz, der Laola 1 Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Werbepause und wir sprechen über die am Mittwoch beginnende nordische WM, wo wir, das haben wir schon in den letzten Folgen angesprochen, als Österreich natürlich große Medaillenchancen haben. Und ich würde sagen, gehen wir gleich in Medias Res. Max, hau aus, wie viele Medaillen holen wir bei der nordischen WM?
Super, kriege ich gleich mal den Druck ab, dankeschön.
Endlich haben wir nicht Ladies first.
Gut, ich sage, dass Österreich 11 Medaillen holen wird.
Na servus, 11 Medaillen.
Ja, 11 Medaillen.
Okay, wie viel Gold, wie viel Silber, wie viel Bronze?
Ja, ich lasse die Dani erst einmal ihre Anzahl sagen und dann gehen wir in die Details hinein, würde ich sagen.
Na gut, einverstanden.
Gut, ich bin nicht ganz so optimistisch, aber doch mit 9 Medaillen hoffnungsvoll.
Mhm.
René?
Ja, ich schließe mich an. Mein Tipp lautet auch 9 Medaillen für Österreich.
Okay. Wie viel Gold hast du?
Ich nehme auch gleich die Bewerbe mit, damit wir es ein bisschen konkreter machen, in denen wir die Medaillen holen. Ich sage, wir holen 3x Gold im Männerspringen, im Mixed-Springen und im Team mit der nordischen Kombination. Ich sage, wir holen 4x Silber im Männerspringen, im Frauenspringen, im Langlauf durch Mika Vermeulen und bei den Männern in der nordischen Kombination durch Johannes Lampater und 2x Bronze im Langlauf durch Theresa Stadlober und im Männerspringen.
Okay.
Finde ich mutig ja. Auch wenn es also, nur 9 Medaillen sind, aber...
Gehen wir vielleicht nochmal die goldenen durch. Skispringen der Männer, Großschanze, oder?
Großschanze, ja.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Alles andere als Gold in diesem Bewerb wäre Enttäuschung, muss man so sagen, oder?
Ja, kann man, glaube ich, so mitgehen.
Ich habe in dem Bewerb Gold und Silber für Österreich. Schon wenig vor Hörl.
Wen hast du, Max? Wo siehst du die Goldmedaillen?
Alle drei im Skispringen, alle drei bei den Männern. Normalschanze, Großschanze und Teambewerb.
Wer holt Gold auf der Normalschanze?
Ich habe mich auf noch niemanden eigentlich festgelegt, gehe aber mit Daniel Czofenik. Ich glaube, okay, dass ihm die Normalschanze aufgrund seines Sprungstils doch sehr gut passen könnte. Sehe aber auch Jan Hörl mit sehr, sehr guten Chancen.
Ich habe Jan Hörl auf Silber auf der Normalschanze. Mhm. Ich glaube, Gold geht unter Anführungsstrichen an irgendwen. Das ist Normalschanze, WM ist immer so ein... kannst würfeln, wer das
ja,
macht.
Es ist ein bisschen eine Lotterie, das stimmt, ja.
Deshalb nur Silber von meiner Seite.
Ja, aber ich glaube, wenn wir uns einig sind, im Männerteambewerb muss es eigentlich Gold geben, weil wir haben einfach die größte Mannschaftsdichte auch, die was da vorne mitspringt. Wird, glaube ich, fast interessant zu sehen sein, wer der vierte Athlet neben Hörl, Czofenik und Kraft sein wird, ob es Heiberg ist oder ob es Maxi Ortner ist. Dass wir dann formabhängig sein, wer besser
Laufe,
zurechtkommt.
Wird sich im Laufe der WM rauskristallisieren, genau, ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber bin ich bei dir das Gleiche. alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung, ja, meiner Meinung nach. René, du hast auch noch das Mixed-Team auf Gold gesetzt, oder?
Ja, richtig, ja.
Das heißt, du vertraust auf einen Leistungssprung unserer Frauen.
Ja, genau so ist es. Ich finde, man hat es am Wochenende gesehen. Also wir haben 2, 3 Frauen, die um ein Podest durchaus mitspringen können. Und von daher, wenn man das zusammenmischt mit den bärenstarken Männern, da ist für mich auch eher die Frage, Giovanni Curl oder vielleicht doch Stefan Kraft, weil er dann so gut drauf ist, wird man sehen. Oder wenn man jemanden schonen will, ist ja auch möglich. Aber da ist für mich Österreich auf jeden Fall ein Goldfavorit, ja, im Mixed Springen.
Also ich muss sagen, ich habe die Deutschen da sehr weit auf der Rechnung. Die deutschen Frauen, also die werden die Männer ausreißen und das sind meine Goldfavoriten. Ja. Die Norweger muss man auch mehr auf der Rechnung haben bei sowas.
Ja, ich glaube gerade die Norweger und Norwegerinnen werden doch einen gewissen Heimvorteil haben mit Trondheim. Was da mit, also sie wären mein Goldfavorit gewesen, Norwegen. Nachdem jetzt aber die Björsets mit einer wirklich schweren Verletzung beide Kreuzbänder gerissen, Ellbogen ausgekugelt und so weiter.
Wahnsinn, gute Besserung an dieser Stelle. Ja.
Genau, da ausfällt und neben einer Ari Maria Quandal, in meinem Kopf ist zumindest keine dritte Athletin, ist auf dem hohen Niveau, gehe ich auch mit Deutschland im Mixteam-Bewerb eher auf Gold, aber ich glaube, dass wir mit Silber dann genauso gut zufrieden sein könnten.
Hm. Lass uns vielleicht über die Langläufer reden. René, du hast 2 Medaillen getippt, oder?
Ja, richtig, ja. Aber wie viel Medaillen, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, habt ihr getippt im Langlauf, dass wir holen? Gar keine, oder?
Nein, also, ich habe eine. Ich habe einmal Bronze. Ich bin mir aber noch unsicher, ob für Meulen oder Stadler.
Ja, bei mir genauso. Ich habe auch einmal Bronze, auch entweder oder. Also ich will mich nicht festlegen.
Also meine Tendenz geht eher zu Mika Vermeulen. Das wäre, ja, man, der kennt das norwegische Revier jetzt auch nicht so schlecht. Ich glaube, der fühlt sich dort oben auch sehr wohl. Ja. Das könnte so auch eine von den schönen Geschichten bei dieser WM werden.
Ja. Ich habe aber trotzdem Theresa Stadlober auf jeden Fall auf der Rechnung. Deswegen auch mein Bronzetipp, weil die einfach traditionell bei Großveranstaltungen dann immer zu großer Form aufläuft. Also die ist so wirklich eine Turnierathletin, ja, kann man sagen, die dann bei den Großevents ihre Form noch einmal steigern kann. Deswegen, ja, mein Bronzetipp, Theresa Stadlober.
Ja, mein Gefühl ist, dass die Norweger sehr stark sein werden. Halt jetzt nicht nur, weil es Langlauf ist allgemein.
Du lehnst dich aus dem Fenster. Norweger im Langlauf stark.
Nein, aber ich glaube, dass da, die kennen da halt jeden Meter in- und auswendig, ja, in Trondheim und ja, Norwegen ist generell schon eine Langlaufnation, aber es könnten wirklich Festspiele werden. Also ich glaube, für die anderen Nationen wird es da schon verdammt schwer.
Ich befürchte fast auch, dass das in der nordischen Kombination ähnlich sein könnte. Also abgesehen vom Herrn Rieber wird es da, glaube ich, noch den einen oder anderen Norweger geben, der da was abstauben wird.
Ja, deswegen finde ich bei dir, René, Gold im Teambewerb in der, ja, Kombi schon auch gewagt irgendwo. Also ich sehe, ja, auch eine Medaille.
Ja, klassisch Bronze.
Ja, schon irgendwo. Aber ich sehe die Norweger und auch die Deutschen, ja, eigentlich vor uns im,
ja,
Team.
Ja, von der Papierform her ja. Aber nachdem ich ja für mutige Tipps bekannt bin, habe ich mich dafür entschieden, dass ich Österreichs Team auf Gold setze und einfach, weil ich ja vergangene Woche noch, liebe Grüße an dieser Stelle, ich hoffe, ich schaue zu, Felix Gottwald interviewen durfte. Und da beim Ausfüllen meiner Tipps jetzt für diese Episode einfach diese Erinnerungen damals an dieses geniale Team mit Biller, Gottwald, Stecher, Gruber und so weiter wieder hochgekommen sind und ich will einfach eine Goldmedaille wieder sehen von Österreich im Team.
Also ein Nostalgie-Tipp.
Eigentlich ein Nostalgie-Tipp, ja. Ich konnte Felix Gottwald, wenn Sie das Interview noch nicht gelesen habt, lest es, nicht zu einem Comeback überreden, leider.
Ah, schade.
Eher weniger nostalgisch, weil erst 2 Jahre her, aber schauen wir kurz vielleicht noch ein bisschen auf die letzte nordische WM. Vor 2 Jahren Österreich mit insgesamt 7 Medaillen, keiner aus Gold, 2 Silber, 5 Bronze. Man muss sagen, also egal, was wir jetzt getippt haben, aber normalerweise müssen wir diese 7 Medaillen übertreffen.
Ja. Und das ist auch mein Grund, warum ich bei 11 Medaillen bin, um das vielleicht kurz zu erläutern. Wir hatten eben 7 und davon war nur eine von den Skispringern und das war im letzten Teambewerb der gesamten Weltmeisterschaft. Und ich gehe halt schon davon aus, dass wir zumindest auf der Großschanze mindestens 2 holen werden eigentlich. Auf der Normalschanze auch eine und ja, da kommen dann einfach schon 10, 11 Medaillen bei mir raus. Also ja.
Ja, schauen wir mal. Der ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher hat wie immer 6 bis 7 Medaillen ausgegeben als Ziel. Also da waren es schon zurückhaltend, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich glaube, 7 ist das Minimum.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du richtig sagst, Max, ja, damals waren wir im Springen in der Spitze nicht so breit aufgestellt oder nicht so in der Breite in Topform, wie wir es jetzt sind in dieser Saison. Und von daher ja, erwarte ich mir da eigentlich auch mehr. Aber wir damals, vor 2 Jahren, bin ich der Meinung, trotzdem bei den Springern ein bisschen unter Wert geschlagen waren. Mit nur einer Medaille.
Ja, dann schauen wir mal, wie viele Medaillen wir am Ende wirklich holen. Ich würde sagen, wir lassen uns noch irgendeinen Wetteinsatz einfallen für der mit seinem Tipp am nächsten dran ist. René, wir teilen uns dann die Runde. Wenn es wirklich nur eine wären.
Bin ich gern dabei. Aber bitte Wetteinsatz, nichts mit Haarschneiden.
Ja, na, bitte. Ich wollte schon sagen, bitte nicht.
Das überlassen wir die Schweizer.
Mhm. Gut, das ist eigentlich gleich eine passende Überleitung auf unser letztes Thema. Dani, du hast es wunderbar gesagt mit Medaillen. Die haben wir bei der Biathlon-WM leider nicht geholt.
Aber fast. Zumindest eine.
Fast zumindest eine, ja.
Lass uns über diese Staffel reden, oder? Also das ist das, was mir unter den Fingern brennt. Unglaubliches Rennen eigentlich.
Und so nicht zu erwarten, muss man wirklich sagen. Also wie ich dann die Info gekriegt habe, Anna Gandler reist ab, ist krank, es geht nicht mehr, haben wir schon gedacht, puh. Ja, also mit Anna Gandler hätte ich gesagt, ja, unter Umständen können wir um einen Stockerl mitreden, weil wir ja schon oft knapp dran waren. Aber wie ich dann gehört habe, dass Anna Gandler ausfällt, habe ich eigentlich keine großen Hoffnungen gehabt. Und dass die Mädels dann so auftrumpfen, war eigentlich ein Wahnsinn. Und man muss schon sagen, dieser vierte Platz war jetzt für mich, dass es von außen betrachtet hat, ein gefühlter Sieg, jetzt, weil wir in den letzten Jahren nicht wirklich viel zum Jubeln gehabt haben im Biathlon. Aber es war sicher der schönste vierte Platz für Österreich, den ich im Biathlon erlebt habe. Oder wie habt ihr es hier erlebt?
Was ich mich gefragt habe, ich meine, ich schaue jetzt da doch auch ab und zu Biathlon, aber was ich mich dann so gefragt habe, war es einfach ein Sahnetag, wie man so oft sagt, ist da einfach alles zusammengelaufen? Oder haben wir das Potenzial, das regelmäßig abzurufen?
Ich glaube, um eine Medaille zu holen bei einer Weltmeisterschaft, muss immer alles zusammenlaufen. Grundsätzlich. Aber ich weiß, auf was du hinaus willst. In diesem Fall, diesen vierten Platz, ja, es ist nur Blech, aber diesen vierten Platz haben die 4 Mädels geholt, nicht weil jemand anders gepatzt hat, sondern weil sie an diesem Tag so gut waren. Und das muss man auch einmal festhalten, weil in der Zeit davor hat Lisa Hauser zum Beispiel, hat sie in Hochfilzen erst gegenüber uns Medienvertretern gesagt, naja, wenn wir in der Staffel ein Stockerl schaffen wollen, dann sind wir darauf angewiesen, dass eine große Nation patzt. Das wäre bei der WM nicht so gewesen. Da hätten wir es aus eigener Kraft schaffen können. Und ich würde es jetzt gar nicht so an Lea Rotschop festmachen, die ihre beste Leistung gebracht hat. Es ist nur ein Schießen daneben gegangen und das kann immer mal passieren. Ja? Weil genauso gut konnte man es an dem einen Nachlader von Anna Andexer beim letzten Schießen festmachen. Wenn sie den nicht hat, geht sie mit Elvira Höberg auf die Schlussrunde und man hat gesehen, was sie für eine Laufleistung gebracht hat. Die hätte Elvira Höberg auf der letzten Runde wahrscheinlich im Griff gehabt. Und ja, von daher, das war ein vierter Platz, den man aus eigener Kraft geschafft hat. Und das Positive daran ist, dass sogar noch viel, viel mehr drin gewesen war.
Wie wird dein WM-Fazit generell ausfallen? Vielleicht, wenn man diesen vierten Platz auch ein bisschen ausklammert, würde ich nicht sagen, aber wenn man diesen vierten Platz jetzt nicht alles überstrahlen lässt, sagen wir es mal so.
Ja, gerade in Österreich neigt man dann dazu, von so, also das Gesamtfazit von sowas sehr überdecken zu lassen. Ich bin schon der Meinung, das darf uns nicht passieren. Wir sind jetzt weit davon weg, dass man sagen kann, es ist auf einmal alles gut im Biathlon. Und auf uns wartet noch ganz viel Arbeit in ganz vielen Bereichen. Aber ich finde, gerade die zweite Woche hat gezeigt, dass wir von der Weltspitze nicht so weit weg sind, wie wir es vielleicht selber immer glauben. Also von daher, natürlich brauchst du da mal gutes Material. Das war auch bei der WM wieder ein Thema. Man hat aber gesehen, in der zweiten Woche hat es besser geklappt. Simon Eder hat auch öffentlich Kritik geübt. Die hat man sich scheinbar zu Herzen genommen, weil es in der zweiten Woche dann besser gepasst hat. Ja, da waren weiche Verhältnisse, die waren aber am Anfang auch schon. Ja. Also von dem her bin ich schon der Meinung, man hat sich diese Kritik zu Herzen genommen und es hat dann besser gepasst. Du brauchst da ein gutes Material und du brauchst halt einen perfekten Tag. Und wenn man jetzt diese Frauenstaffel ausklammert und zum Beispiel hernimmt die Single-Mixed-Staffel, ja, oder Lisa Hauser im Massenstart oder auch Simon Eder im Einzel, dann muss man schon sagen, dass es in diesen Bewerben hätten wir tatsächlich dann auch eine Chance auf die Medaille gehabt. Auch mit ein bisschen Glück, ja, aber da hätten wir die Chance auf die Medaille gehabt. Es ist aber gescheitert am Schießen. Da haben wir die Medaille verschossen und nicht verlaufen, wenn man so will. Da war das Problem tatsächlich nicht in der Loipe gelegen, das, was uns eigentlich immer plagt. Und das ist schon, finde ich, was Positives, was man aus dieser WM mitnehmen kann. Man muss jetzt aber dranbleiben und schauen, dass man mit Material beständig immer halbwegs bei der Spitze dabei ist. Bei der Frauenstaffel hat man gesehen, da waren wir bei den Besten dabei beim Material, weil sonst wäre das nicht so zustande gekommen. Und ja, ich finde, allein die Laufleistung von Anna Andexer hat das gezeigt.
Ist halt die Frage, was gerade was das Materialthema angeht, was da noch immer offensichtlich nicht rund läuft, dass es in einer WM-Woche nicht so gut funktioniert und in der anderen dann schon. Erst nachdem öffentlich Kritik geübt wurde?
Ich weiß gar nicht, ob es so daran liegt, weil auffällig ist halt auch, ich meine, es war ein Formflurverbot schon immer ein bisschen Problemchen da, aber sicher nicht in dem Ausmaß, wie es nach dem Flurverbot ist. Also wir haben da nach wie vor kein Rezept nicht gefunden. Die Italiener sind da sehr gut, die haben scheinbar irgendwas gefunden, was ihnen da sehr hilft, aber ja, da haben wir definitiv Aufholbedarf, aber natürlich, ich meine, wenn ein Athlet wie Simon Eder dann ins Fernsehen hinstellt und sagt, na, pff, nach der Verfolgung, so, bist du narrisch, heute wäre mir ein Einzel, war mir zu lang gewesen, das hätte ich nicht verbockt, dann lässt es die Hirne im Wachscontainer sicher rattern, ja, keine Frage.
Und es ist ja nicht so, dass sie dieses Materialthema jetzt nicht noch für die restliche Saison und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus beschäftigen wird. Kommen wir vielleicht eh schon dazu, was nimmt man jetzt aus der WM mit? Was kann man von der restlichen Saison noch erwarten?
Naja, ich finde, Lisa Hauser hat gezeigt, dass sie eigentlich, wenn das Material passt und sie einmal gesund bleibt, ja, und das war in den letzten Jahren halt leider das Problem bei ihr, diese Frau hat an ihrer Klasse meiner Meinung nach nichts verloren. Die ist immer noch so gut, nur hat sie halt einfach gesundheitliche Probleme gehabt und dieses Materialthema ist halt ja leider da. Aber wenn die zwei Sachen passen, dann ist sie schon eine, die um ein Stockerl mitlaufen kann. Und ich finde, das kann man mitnehmen. Also wir haben im Biathlon zumindest mit Lisa Hauser eine Athletin, die eigentlich mitten in der Weltklasse ist. Und was man auch mitnehmen kann, ist, dass wir bei den Männern dann in der Hinterhand vielleicht jetzt dann doch den einen oder anderen haben, der das Team zumindest ein bisschen stabilisiert, weil auch wenn Felix Leitner, der sich in aufsteigender Form vor der WM befunden hat, ausgefallen ist, muss ich an der Stelle Patti Jakob hernehmen, der eigentlich vor dieser Saison für mich nicht zwingend ein Athlet war, der in den Weltcup gehört. Er hat aber bei der WM bewiesen, wenn alles passt, ist er sehr wohl einer, der da reingehört. Also das hat auch gezeigt, bei den Männern ist die Lage nicht gut. Über das brauchen wir nicht diskutieren, aber auch nicht so dramatisch, wie man vielleicht glaubt. Ja, also wir haben dann schon den einen oder anderen, den man dann dazu nehmen kann. Und wenn man sich die Staffel anschaut, da war Pate Jakob eigentlich der, der eine Top-Leistung gebracht hat. Da ist es dann an anderen Dingen letztendlich gelegen. Aber der hat ein paar Sekunden hinter Platz 3 übergeben und das hätte ich ihm, muss ich ehrlich zugeben, vor dieser Saison bei weitem nicht zugetraut.
Gut, dann seien wir gespannt, was in der restlichen Saison noch möglich ist für unsere Loipenjäger und Jägerinnen.
Richtig. Und ich denke, wir können damit auch einen Schlussstrich unter die heutige Episode ziehen. Es sei denn, ihr Lieben, ihr habt dieser Episode noch etwas hinzuzufügen.
Alles gesagt, ich glaube, wir freuen uns alle auf die nordische WM jetzt, von einer WM irgendwie in die nächste. Mhm. Und wir sind schon startbereit.
Absolut. In diesem Sinne entlassen wir euch für diese Woche. Schaut jetzt nächste Woche wieder ein zu Episode 21 der Dreiergondel, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, bleibt gesund und baba.
Ciao.
Servus.